Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan und Servus Podcast-Ehefrau.
Servus, grüß dich.
Ihr kennt Franziska wahrscheinlich schon aus meinem Podcast oder aus ihren beiden Podcasts, Darf's ein bisschen Mord sein und Liebesgeschichte. Und wir gehen außerdem regelmäßig zusammen auf True Crime Weltreise in den Sonderfolgen von Nebenan weltweit. Die könnt ihr übrigens alle exklusiv bei RTL Plus hören. Ich habe irgendwie in letzter Zeit, ich weiß nicht, wie es dir ging, ganz viele Nachrichten dazu bekommen, wann es endlich weitergeht. Und du wolltest es natürlich auch wissen. Jetzt darf
ich wollte
endlich
das
sagen.
Auch wissen.
Ja, genau. Die nächste Staffel mit 4 Folgen Nebenan weltweit hört ihr ab dem 17. März bei RTL Plus. Ab da gibt es dann wieder jeden Monat eine Folge. Und das lohnt sich aber eh, wie ihr in Österreich sagen würdet, weil bei RTL Plus hört ihr die neuen Folgen von Verbrechen von Nebenan immer schon 2 Wochen früher. Und vielleicht hört ihr auch, dass es heute aufnehmen unter erschwerten Bedingungen ist. Es könnte sein, dass ich gestern feiern war und ein bisschen dabei meine Stimme verloren habe. Und aber du hast Linsensuppe gegessen.
Ja, und zwar zu viel davon.
Und jetzt ist dir ein bisschen übel.
Jetzt ist mir ein bisschen übel, aber war sehr lecker.
Ja, man muss auch manchmal sowas eingehen, finde ich. Also wenn es lecker war, dann war es richtig, würde ich sagen.
Genau, no risk, no fun.
Ja, ich hoffe, die Stimme hält. Wie gesagt, Nebenan weltweit geht bald wieder los. Hast du schon einen Wunsch, in welches Land du mit mir podcasttechnisch reisen möchtest?
Ich fand das ja alles schon sehr schön, wo wir waren. Auf dem afrikanischen Kontinent waren wir noch nicht.
Stimmt.
Und Russland, da gibt es so viele krasse Mörder. Da wäre bestimmt auch was dabei für uns beide.
Ohne jetzt was zu verraten, könnte es eventuell sein, dass einer deiner Wünsche erfüllt wird, zumindest landestechnisch. Ich kann zumindest schon mal sagen, dass wir, wie ich finde, über einen der gruseligsten Serienmörder überhaupt sprechen werden und über einen riesigen Betrug vor einem Millionenpublikum zur besten Sendezeit.
Boah, jetzt muss ich bis März rätseln, wen du da meinst.
Richtig. Das war so der Plan. Ja, teasen kann ich, aber wir werden natürlich auch in dieser Folge direkt über einen Fall sprechen. Deswegen vorab die Inhaltswarnung. Es geht in dieser Folge um Drogenmissbrauch und auch um sexuelle Gewalt. Wenn ihr das aktuell nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber. Die Namen in dieser Folge habe ich geändert. Bist du bereit, mit mir in einen neuen Fall abzutauchen?
Ich bin absolut bereit für diesen Fall.
Sehr schön. Mitten in der Woche um 3 Uhr nachts ist es in dem Städtchen Halberstadt in Sachsen-Anhalt mit seinen vielen Fachwerkhäuschen und den Wäldern drumherum ziemlich ruhig. Doch in einer Wohnung brennt zu dieser Uhrzeit am frühen 20. Februar 2018 noch Licht. Diese Wohnung gehört einem Mann, der in der 40.000 Einwohnerstadt einen guten Ruf genießt, dem 42-jährigen Dr. Axel Nussbauer. Der dunkelhaarige Mediziner arbeitet als Chefarzt im Ameos-Klinikum in Halberstadt. Sein Fachgebiet ist die plastische, ästhetische und Handchirurgie. Nussbauer kümmert sich also um Fettabsaugungen, aber auch um Brandverletzungen oder Arthrose an den Händen. Ein stressiger Job mit langen Arbeitszeiten. Wie so oft kann der Arzt auch in dieser Nacht in seiner Einzimmerwohnung nicht schlafen. Stattdessen schaut er Pornos. Vor allem welche, in denen Frauen gefesselt werden und dem Mann wehrlos ausgeliefert sind. Die mag Dr. Nussbauer besonders. Doch irgendwann reicht ihm das nicht mehr. Gegen 3 Uhr nachts greift er zu seinem Handy, schreibt seiner Freundin Petra eine Nachricht und fragt sie, ob sie zu ihm kommen will. Doch die antwortet nicht. Wahrscheinlich schläft sie schon längst. Aber Petra ist nicht die einzige Frau, mit der sich Axel regelmäßig trifft. Also versucht er es bei Nadine. Doch auch die reagiert nicht auf seine Nachricht. Erst 3 Stunden später, mittlerweile ist es 6 Uhr morgens, kommt eine Antwort von ihr. Nadine hat geschlafen. Axel dagegen ist immer noch hellwach. Er fragt nochmal nach, ob Nadine zu ihm kommen kann. Wieder keine Antwort. Axel wird langsam ungeduldig. Er versucht es nochmal bei Petra und dann noch bei 2 weiteren Frauen. Ohne Erfolg. Um 8.17 Uhr schreibt der Nadine, wahrscheinlich erregt von den Pornos, die seit Stunden vor seiner Nase flimmern. Ich würde gern Shades of Grey. Okay. Nussbauer weiß, dass Nadine die Buchreihe mag und auch auf Fesselspiele steht. Genau das, was er jetzt braucht. Ein paar Minuten später sagt sie zu. Während er auf die 38-Jährige wartet, schaut sich Axel weitere Pornos an und Koks dabei. Das weiße Pulver gehört für ihn zum Alltag. Etwas davon hat er eigentlich immer zu Hause. Und wenn nicht, weiß er, wie er schnell an Nachschub kommt. Um 9.30 Uhr klingelt Nadine bei ihm an der Tür. Sie hat sich, so schnell es geht, fertig gemacht und sich etwas Schickes angezogen. Sie mag Axel sehr. Ihre beste Freundin wird später sagen, dass sie dem Arzt komplett verfallen war. Er sei ihr Christian Grey gewesen. Also, ich weiß nicht, du hast das Buch wahrscheinlich oder die Bücher gelesen, hast du? Also ich nicht.
Nein, ich habe mir den ersten Film angeschaut. Gelesen habe ich es nicht.
Ja, weil ich war damals, als das erste Buch rauskam, mit einer Freundin im Urlaub und die meinte, oh mein Gott, du musst das lesen. Ja. Und ich konnte jetzt nicht so viel damit anfangen, ehrlich gesagt. Aber falls ihr noch nie davon gehört habt, also Christian Grey ist so der gut aussehende und auf SM stehende Milliardär aus 50 Shades of Grey. Nadine denkt also, sie und Axel werden jetzt ein paar heiße Stunden zusammen verbringen. Doch was jetzt passiert, kann sie nicht ahnen. Um 15.30 Uhr, also insgesamt 6 Stunden, nachdem Nadine seine Wohnung betreten hat, wählt Axel den Notruf. Ja, hallo, eine Reanimation in meiner Straße. Bitte ganz schnell, ich habe schon angefangen. Axel klingt nüchtern und konzentriert, so als wäre er gerade bei der Arbeit im Krankenhaus. Doch dieses Mal ist der Notfall in seiner Wohnung. Etwa 7 Minuten später sind 2 Sanitäter vor Ort. Axel öffnet ihnen in T-Shirt und Boxershorts die Wohnungstür. In der Wohnung selbst herrscht Chaos. Überall liegt Wäsche rum, die Aschenbecher quellen über und es stehen benutzte Weingläser herum. Dr. Nussbauer wirkt auf einen der Sanitäter ziemlich ruhig. Der andere beschreibt ihn später eher als wuschig, also als unruhig und nervös. Nadine liegt nackt auf dem Boden, ihre Augen sind offen und sie regt sich nicht mehr. Auch als die Sanitäter sie ansprechen, gibt es keine Reaktion. Sie atmet nicht. Axel Nussbauer bietet den Sanitätern sofort seine Hilfe an und beginnt wieder mit der Reanimation. Kurze Zeit später übernimmt ein hinzugerufener Notarzt. Ihm und den beiden Sanitätern fallen sofort Nadines Augen auf. Solche extrem erweiterten Pupillen habe ich persönlich zuvor noch niemals gesehen, erklärt er später. In seinem Protokoll notiert er Drogeneinnahme? Fragezeichen. Nach etwa 10 bis 15 Minuten gelingt es dem Notarzt, Nadines Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Die 38-Jährige kommt ins Krankenhaus, genau in die Klinik, in der auch Nussbauer arbeitet. Der schreibt Nadines 13-jährigem Sohn noch schnell eine Nachricht. Ich muss dir leider sagen, dass deine Ma ins Krankenhaus gekommen ist. Halberstadt. Es tut mir sehr leid. Bitte melde dich da.
Nadine hat jetzt also mindestens 15 Minuten keinen Herzschlag gehabt.
Wahrscheinlich sogar noch länger, weil das ist ja nur das, wovon wir wissen. Genau.
Das ist nicht gut, weil je länger das Herz nicht schlägt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irreparable Schäden davon trägst. Also es gibt, glaube ich, auch Fälle, in denen die Menschen dann völlig gesund sind und alles super ist, genau wie vorher. Aber in den meisten Fällen leidet doch zumindest das Gehirn darunter. Aber sie schaffen es, sie wieder zu beleben. Und dann schreibt er ihrem Sohn eine Nachricht. Das finde ich interessant.
Ja, fand ich auch sehr seltsam in der Recherche. Vielleicht hat er sich verpflichtet gefühlt, weil er den Sohn ja offensichtlich auch kannte und dachte, ich gebe mal Bescheid, dass die Mutter im Krankenhaus ist.
Es gibt ja wohl auch noch einen Ehemann und eigentlich sollte das ja das Krankenhaus dann übernehmen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber ich sage jetzt nicht zu viel, wenn ich behaupte, das ist nicht das einzig Seltsame in diesem Fall.
Okay, gut. Also sie ist jetzt im Krankenhaus und dann müssen sie als erstes mal herausfinden, was passiert ist oder was ihr fehlt, nehme ich an.
Genau. Sie wird jetzt erst auf die Intensivstation gebracht, was wahrscheinlich auch der normale Vorgang ist. Nadine liegt im Koma und muss beatmet werden. Währenddessen werden alle möglichen Tests mit ihr gemacht. Unter anderem wird ihr Blut und ihr Urin untersucht. Und dabei kommen Werte heraus, die die Ärzte stutzig machen. In Nadines Blut werden insgesamt 2,8 Milligramm Kokain nachgewiesen. Das klingt jetzt erstmal nach nicht so viel, wenn man sich damit nicht auskennt, aber mal zum Vergleich. Normalerweise werden diese Werte in Nanogramm angegeben.
Hui.
Also der Wert ist extrem hoch. Vielleicht mal zum Vergleich, so hohe Werte findest du eigentlich nur bei Drogenkuriere, die halt versuchen, das Kokain irgendwie eingewickelt, oft ja in Kondome eingeführt, in den eigenen Körper zu schmuggeln. Und wenn dann einer von diesen Kondomen oder Säcken platzt, das ist eigentlich das Einzige, wo man solche Werte feststellt.
Ja, wow, die sterben ja dann auch mitunter daran.
Ganz genau. Also das ist wirklich wahnsinnig gefährlich, so ein hoher Wert. Und so ist es bei Nadine leider auch. Nach 3 Tagen können die Ärzte nur noch feststellen, dass Nadines Gehirn durch den langen Sauerstoffmangel, durch den Herzstillstand zu schwer geschädigt wurde. Die große Menge Kokain hat bei ihr offenbar erst zu Herzrhythmusstörungen geführt und dann eben zu dem Herzstillstand. Am 26. Februar 2018 werden bei ihr die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet. Nadine stirbt mit gerade mal 38 Jahren. An ihrem Krankenhausbett stehen ihr Ehemann, ihr 13-jähriger Sohn und ihre Mutter. Ihr Vater kann nicht dabei sein. Aufgrund des Schocks hat er selbst einen Herzinfarkt bekommen.
Ach du meine Güte. Hui. Ja, wir hatten es ja gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten. Ich finde es interessant, dass Nadine verheiratet ist. Hat die eine offene Beziehung oder sind sie zwar noch verheiratet auf dem Papier, aber eigentlich getrennt oder?
Da komme ich gleich noch zu, als
okay,
es um die
ja,
Kennenlerngeschichte. Ja, genau, das verrate ich jetzt noch nicht. Aber ja, es ist ja relativ offensichtlich, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist.
Ja. Also sie wurde bei einem Mann in dessen Wohnung gefunden. Nackt würde ich als erstes mal diesen Mann verdächtigen, bei dem sie ja die letzten 6 Stunden ihres Lebens verbracht hat.
Ja, interessanterweise, am Anfang ist es nicht so. Also das dauert ein bisschen, bis sie auf den kommen. Obwohl es ja, wie du sagst, relativ offensichtlich ist, dass der irgendwie was damit zu tun haben muss. Mhm. Und was dann passiert, finde ich auch total spannend. Axel Nussbauers Sekretärin meldet sich nämlich bei der Polizei und diese hat vom Tod von Nadine mitbekommen und erzählt den Ermittlern einige interessante Details über ihren Chef. Zum Beispiel, dass dieser sich manchmal merkwürdig verhält und Anzeichen von Drogenkonsum zeigt. Dann ist er laut ihrer Aussage ganz fahrig und bekommt die Augen kaum auf. Die Polizei hat ein komisches Gefühl bei der Sache, vor allem als sie von Familie und Freunden von Nadine hören, dass sie nie Drogen genommen hat. Also komisch.
Na gut, ja, aber wenn das eine Affäre ist, ich spekuliere jetzt, dann werden sie vielleicht einiges nicht gewusst haben.
Das stimmt, aber um auf so einen hohen Wert sozusagen zu kommen, musst du schon sehr regelmäßig konsumieren und sehr viel konsumieren. Und das geht eigentlich nicht vonstatten, ohne dass das irgendjemand aus deinem näheren Umfeld mitbekommt. Und das ist dann so für die Polizei der Punkt, wo sie sagen, da schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Und ja, dabei durchleuchten sie dann auch Axel Nussbauer und untersuchen auch das Handy des Arztes. Und dabei stoßen sie auf ein Video, das Axel von Nadine gemacht hat. Das Video zeigt die Stunden, bevor Nussbauer den Notruf gewählt hat. Darauf ist zu sehen, wie die beiden Sex haben. Zunächst offenbar einvernehmlich. Doch Nadine hat nicht mitbekommen, wie Axel Nussbauer sich vor dem Sex Kokain auf seinen Penis gerieben hat.
Das ist ja so gefährlich.
Ja.
Wenn es auf die Schleimhäute kommt.
Ja, das ist nämlich genau das Problem. Also die Droge wird über die Schleimhäute viel, viel schneller aufgenommen und die hohe Dosis hat schnell eine viel gefährlichere Wirkung. Nicht nur bei Nadine, sondern bei jedem wäre das so, wenn man das über die Schleimhäute aufnimmt. Auf dem Video ist außerdem zu sehen, wie Nadine immer wieder das Bewusstsein verliert. Und diese Zeit nutzt Axel, um ihren nackten Unterkörper zu filmen. Um sie aufzuwecken, gibt er ihr danach immer mehr von dem aufputschenden Kokain. Wenn sie nicht reagiert, schlägt er sie. Nadine geht es mit der Zeit sichtlich schlechter. Sie wirkt abwesend, kann sich kaum bewegen und ist Nussbauer damit vollkommen ausgeliefert. Dieser scheint seine Macht über die wehrlose Nadine sichtlich zu genießen, genau wie in den Pornos, die er sich vorher angeschaut hat. Ein weiteres Video, das gegen 12.14 Uhr aufgenommen wurde, zeigt eine Art Gespräch zwischen den beiden, wenn man es überhaupt so nennen kann. Nadine ist schwer zu verstehen, sie antwortet langsam und träge. Sie liegt nackt auf dem Rücken am Fußende des Doppelbettes. Ihr Gesicht ist nicht zu sehen, dafür aber der Nachttisch, auf dem die Reste eines weißen Pulvers zu erkennen sind. Nadine sagt, dass sie Durst hat und bittet Axel um etwas zu trinken. Und dann fragt sie ihn, was hast du mir gegeben? Er reicht ihr einen Schluck Wasser, antwortet aber nicht auf ihre Frage. Als Nadine nochmal nachfragt, antwortet er Guarana. Aber Nadine scheint zu ahnen, dass das nicht stimmt. Sie nuschelt leise, ich hätte auch ohne mitgemacht. Durch das viele Kokain liegt sie jetzt bewegungslos im Bett und atmet kurz und unregelmäßig. Auch das ist auf dem Video gut zu erkennen. Etwa eine Stunde später fragt Axel Nussbauer sie, ob sie gefesselt werden will. Nadine nuschelt, dass sie ihn nicht versteht, doch das scheint den Arzt nicht zu interessieren. Er fesselt ihre Hände brutal auf den Rücken und vergewaltigt sie. Nadine liegt zu diesem Zeitpunkt nur noch regungslos da. Dann bricht das Video irgendwann ab.
Ich bin fassungslos. Zum ersten Mal, also, Moment, Punkt 1. Ein Arzt muss wissen, dass es irgendwann genug Koks ist.
Ja.
Zweitens, der Konsens ist seit langem vorbei.
Ja.
Er hat ihr Drogen verabreicht, ohne dass sie es wollte, hat immer weitergemacht, hat in allen Belangen gegen ihren Willen gehandelt, was auch bedeutet, wie du schon gesagt hast, dass er sie vergewaltigt hat. Und möchte ganz klar stellen, das ist kein SM, das ist einfach nur Scheiße. Aber da können wir später bestimmt auch noch drüber reden. Denn jeglicher sexuellen Handlung muss ein gegenseitiges Einverständnis vorausgehen. Egal, ob das jetzt Missionarstellung ist oder Fesseln und Schlagen. Und wenn eine Person davon bewusstlos ist oder einfach gar nichts dazu sagt, dann hast du es nicht zu machen.
Ja, natürlich. Also das ist ja eben auch SM als sexuelle Spielart im Unterschied zu Sadismus bei kranken sadistischen Tätern. Weil bei einem sexuellen Sadisten, der das halt als Sexualspielart versteht, ist es ja so, dass er nur das macht, was die Partnerin oder der Partner auch will. Ne? Also da gibt's ja dann meistens den Gegenpart, der es dann mag, gefesselt oder geschlagen zu werden. Und bei diesen krankhaften sexuellen Sadisten ist es eben so, dass dieser Konsens denen vollkommen egal ist. Die wollen nur ihr Ziel erreichen. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, diese Unterscheidung so ein bisschen rauszubringen, wenn man jetzt nicht so in diesem SM-Game drin ist. Das hat überhaupt nichts mit SM zu tun, was der Axel Nussbauer da mit ihr macht. Ja.
Ja.
Ziemlich schnell kommt allerdings auch raus, dass Nadine nicht Nussbauers einziges Opfer ist. Die Polizei findet auf seinem Handy auch noch Fotos und Videos von weiteren Frauen. Sie sind alle nackt und gefesselt und wirken genau wie Nadine seltsam apathisch. Hat der Arzt auch sie ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt? Die Polizei kontaktiert einige der Frauen und stellt fest, Axel Nussbauer hat nicht zum ersten Mal einer Frau heimlich Koks gegeben, um sie dann zu missbrauchen.
Du, ganz ehrlich, so schlimm das ist, das auch noch zu filmen. Ich finde es großartig, wenn diese Scheißfiguren das tun, weil sie so immerhin das Beweismaterial gegen sich gleich selbst liefern.
Total.
Ja.
Weil das hätte, wie du schon gesagt hast, es hätte wahrscheinlich sonst, hätten die ihm ja erstmal nachweisen müssen, dass er irgendwas mit ihrem Kokainkonsum zu tun hat. Und das hätten sie wahrscheinlich nur schwer gekonnt. Aber er hat ja selbst gefilmt, wie er sich das Kokain auf den Penis gestreut hat und ihr sozusagen dadurch verabreicht hat.
Ja, aber sie stand ja so auf 50 Shades of Grey, hast du gesagt.
Ja.
Und ja, das ist halt auch kein gutes Vorbild gewesen. Also da haben sich auch Leute, die wirklich BDSM in allen Spielarten leben, beschwert zu Recht, weil darin auch kein guter Umgang miteinander gezeigt wird. Also Christian Grey übertritt die Grenzen von, mein Gott, wie heißt sie? Anna, glaube ich.
Ja, ich habe, wie gesagt, das Buch nie gelesen, aber ja.
Also es ist wirklich kein Vorbild, auch wenn es die Köpfe mancher Leute geöffnet hat und sie dann auch mal in diese Richtung gedacht haben überhaupt, also schon ganz gut. Aber es ist wirklich kein Vorbild und eigentlich auch kein BDSM, wollte ich noch kurz sagen.
Und
weil bei
vielleicht
BDSM geht es um Risk-Aware Consensual Kink.
Ja.
Und das ist nicht so etwas.
Und vielleicht noch mal ganz kurz zu erwähnen, das Frauenbild in diesen Büchern und auch in den Filmen ist jetzt nicht so dolle. Ne? Sie ist halt so eine kleine naive Maus und hat keine Ahnung vom Leben. Und der Mann, der zeigt ihr, wie es geht. Und wenn sie Nein sagt, dann heißt das eigentlich Ja. Also das ist auch schon
so ein
Frauenbild, was ein bisschen ziemlich eklig ist, ehrlich gesagt.
Ist alles nicht so gut daran.
Ja, stimmt.
Aber lass uns zurückkehren zu Axel Nussbauer. Was ist das für einer?
Ja, vielleicht, um zu verstehen, was das für einer ist, sollte man es vielleicht mal sein Leben und vor allem seine Kindheit anschauen. Axel Nussbauer wird 1975 in Gelsenkirchen, also im Ruhrgebiet, geboren. Seine Mutter ist Lehrerin und sein Vater Psychologe. Finanziell fehlt es bei der Familie also an nichts. Trotzdem sind seine Kindheit und Jugend ziemlich schwierig. Axels Vater leidet an einer Blutgerinnungsstörung, bei der zum Beispiel Wunden schlecht verheilen. In den 80er Jahren bekommt er dann eine Bluttransfusion, die mit HIV verseucht ist. Und ich hatte das völlig vergessen, dass es damals diesen Skandal mal gab in den 80ern. Das ist ja wahnsinnig schlimm, weil es damals tausende Opfer gab in Deutschland, die eben über Bluttransfusionen mit HIV infiziert worden sind. Und das ist ja eine ganz andere Situation, als sie heute ist, weil Anfang der 80er Jahre gibt es noch keine wirksamen Medikamente gegen HIV. Und mit dieser Krankheit geht auch eine ganz furchtbare gesellschaftliche Ausgrenzung einher, weil man sich damals noch gar nicht ausgekannt hat. Ne? Also viele wollen noch nicht mal in einem Raum mit jemandem sein, der an der damals sogenannten Schwulenseuche leidet, aus der übertriebenen Angst, sich anzustecken. Heute wissen wir das besser. Heute wissen wir, das kann niemandem was passieren in so einer Situation.
Ja, heute ist es auch, heute ist es aber auch, ich sag mal, halb so schlimm. Also trotzdem nicht empfehlenswert. Wenn man das früh genug erkennt, dass man das HIV-Virus in sich hat, dann gibt es ganz tolle Medikamente. Aber um zu verhindern, dass man es überhaupt kriegt, safer Sex praktizieren und testen gehen.
Sehr, sehr gut und sehr wichtig. Aber ja, wie gesagt, damals ist das eigentlich ein Todesurteil, weil es gibt auch noch keine passende medizinische Behandlung gegen HIV. Und so ist für Axels Vater schnell klar, dass er bald sterben muss. Dieses schwere Schicksal überschattet damals die ganze Familie. Der Vater wird jähzornig und hadert mit seinem gesamten Leben. Als Axel 10 Jahre alt ist, trennen sich seine Eltern. Trotz der Umstände bekommt Axels Vater das Sorgerecht für seinen Sohn und Axel zieht mit ihm nach Österreich auf den Bauernhof der Großeltern in Kärnten. Über diese Zeit wird er seinen Freunden später schlimme Geschichten erzählen. Sein Vater sei ein Sadist gewesen, sagt er. Immer wieder soll er seinen Sohn gequält und ihm Angst gemacht haben, dass er sich möglicherweise auch mit HIV ansteckt. Der Vater spuckt ihm auf das Marmeladenbrot und benutzt die Zahnbürste seines Sohnes, damit auch er die Seuche bekommt. Zitat Ende. Also nicht nur körperliche, sondern auch seelische Misshandlung der allerschlimmsten Art. Mhm. Axel muss auf dem Hof schwer mit anpacken und sich auch immer wieder derbe Sprüche gefallen lassen. Warme Worte oder mal ein Lob bekommt er von seinem Vater nur, wenn er gute Leistungen zeigt, also gute Leistungen vor allem in der Schule. Die Mutter spricht später von einem richtigen Leistungsterror. Irgendwann in dieser Zeit hält Axel es nicht mehr aus und versucht, sich das Leben zu nehmen. Doch das klappt nicht. Danach verprügelt ihn der Großvater übel mit einer Gürtelschnalle.
Wie bösartig kann man denn sein?
Ja, oder? Also in so einer Situation nicht zu sagen, oh mein Gott, was ist passiert? Was hat dich so weit getrieben? Wie auch immer. Aber dann darauf noch mit Gewalt zu reagieren, was ja wahrscheinlich eher ein Schrei nach Hilfe war.
Ja, ja, klar. Aber ich finde es auch sehr interessant, dass der Vater ja Psychologe ist und dann völlig austickt.
Ja, das stimmt.
Alles, was er jemals gelernt hat, vergisst in seinem eigenen Privatleben anzuwenden. Ja. Wahnsinn.
Als Axel 14 ist, stirbt sein Vater an seiner AIDS-Erkrankung. Trotzdem bleibt Axel in Österreich und macht hier seine Matura, also das österreichische Abitur. Anschließend studiert er erfolgreich Medizin und schon damals beginnt er, regelmäßig Kokain zu konsumieren. Häufig in Kombination mit Alkohol, was ziemlich schlecht ist, weil man dann gar nicht merkt, wie betrunken man wirklich ist. Das Koks verschafft Axel mehr Selbstbewusstsein, macht ihn euphorisch und lässt ihn den Stress des Medizinstudiums für eine Weile vergessen. Aber wie bei fast allen Drogen hat das Ganze auch eine Kehrseite. Wenn die Wirkung des Kokains nachlässt, stellt sich bei den meisten Menschen ein depressives und leeres Gefühl ein. Sie bekommen Angst und Panikattacken. Doch als angehender Mediziner weiß Axel Nussbaum genau, welches Medikament er dagegen nehmen muss. Und so schlägt er sich sehr erfolgreich durch sein Studium und macht danach eine steile Karriere. Er bekommt ein Forschungsstipendium an der Uni in Michigan, eine der renommiertesten Universitäten der USA. Außerdem schreibt Nussbaum mehrere wissenschaftliche Bücher. Seine Kollegen bezeichnen ihn als Ideal von einem Arzt und Wissenschaftler. Er arbeitet später in leitenden Positionen, unter anderem an Kliniken in Hannover, Berlin, Regensburg und sogar in Kuwait. Auch bei Frauen kommt Axel Nussbaum gut an. Er sieht ehrlich gesagt ziemlich gut aus mit seinen braunen, leicht gelockten Haaren, seinen freundlichen Augen und seinem strahlenden Lächeln. Die Mitteldeutsche Zeitung beschreibt ihn so: ein Mann, der jede amerikanische Arztserie schmücken würde. Der plastische Chirurg strahlt mit Zahnpasta-Lächeln. Weißer als die Zähne ist nur sein Arztkittel. Und das Bild, was die da aufgemacht haben, fand ich ziemlich schön. Also ja, das hat so ein bisschen was von diesen Vorabendserienärzten.
Ja, klingt ganz nach Hollywood, ja.
Genau, aber man muss auch sagen, Nussbaum sieht nicht nur gut aus, er hat auch Charisma und kann Menschen schnell für sich einnehmen. Eine Freundin zu finden, fällt ihm deshalb auch nicht wirklich schwer.
Aber in dieser Zeit kriegt niemand mit, dass er ständig auf Koks und weiß nicht, was für anderen Medikamenten, die er da noch nimmt, ist.
Doch, weil das lässt sich immer schwerer verheimlichen, weil er natürlich immer mehr konsumiert. 2009 bekommt Dr. Nussbaum deshalb zum ersten Mal richtig Probleme. Da arbeitet er gerade an einer Klinik in Hannover und kokst nach eigenen Angaben seit mehr als 10 Jahren. Nach einem Hinweis aus seinem privaten Umfeld erfährt einer von Axels Kollegen von dessen Drogenproblem. Der ist sich unsicher, ob er das Ganze melden soll. Schließlich ist Axel ein guter und angesehener Kollege und solche Anschuldigungen könnten sein ganzes berufliches Leben zerstören. Wobei ich sagen muss,
ja, also
diese Bedenken zu haben, kann ich erstmal nachvollziehen. Das sind schon sehr schwerwiegende Anschuldigungen.
Ja, aber wenn es stimmt.
Ja, absolut. Ja.
Also dann kann er, dann ist zwar sein berufliches Leben zerstört, aber er könnte ja, wenn er so weitermacht, die Leben anderer Personen zerstören.
Absolut.
Also wenn da, er ist Handchirurg, ja, wenn er jetzt da hingeht und was weiß ich, einen Pianisten operiert und da was verpfuscht, dann ist dessen Leben kaputt, dessen Karriere kaputt.
Ja.
Oder was weiß ich, was sonst alles noch passieren kann.
Ja, oder schlimmer,
gelernt, was er alles macht.
Durchtrennt da irgendwie eine Arterie versehentlich und jemand verblutet ihm auf dem OP-Tisch. Also du hast schon recht, das kann natürlich lebensgefährlich sein. Und deshalb entscheidet sich der Kollege dann am Ende auch dafür, die Klinik zu informieren. Mhm. Und das hat Folgen für Axel. Axel darf danach keine Patienten mehr behandeln und nur noch in der Forschung arbeiten.
Ja, aber ist doch gut. Ist doch ganz
total
gut so. Also
er
hat noch einen Job.
Ja. Und das ist eine sehr, sehr, sehr gute Reaktion von der Klinik, wie ich finde. Und ich habe ja vor einigen Folgen über die Vergewaltigungsserie am Klinikum Bethel gesprochen. Und das ist ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Und ich finde, dies ist jetzt ein Beispiel, wie man vernünftig damit umgeht. Also man schmeißt ihn nicht direkt raus, ne? Man zieht ihm jetzt nicht die Lebensgrundlage weg. Aber man sagt halt, okay, jemand wie du sollte nicht an Patienten arbeiten. Und dazu kommt, dass der Suchtbeauftragte der Klinik eingeschaltet wird und Nussbaum eine Therapie machen muss. Auch das ist ja ein wichtiger und richtiger Ansatz. Genau. Allerdings geht er da nur ein paar Mal hin, dann bricht er das Ganze ab und bittet die Klinik darum, seinen Arbeitsvertrag aufzulösen. Also da endet dann natürlich auch der Einfluss seines Arbeitgebers.
Ja.
Hanna bleibt trotz allem weiter bei ihm, doch sein Verhalten wird immer schlimmer. Als er sich vor ihren Augen mit Bioethanol übergießt und droht sich anzuzünden, verlässt sie ihn. Axel kommt mit der Trennung nicht klar und schreibt ihr hunderte Nachrichten, mal voller Liebesbekundungen, mal drohend und ausfallend. Einmal sagt er ja auch, niemand versteht mich, keiner ist für mich da, nur mein Dealer.
Jetzt bin ich fast versucht, Mitleid mit ihm zu haben.
Aber auch wirklich nur fast.
Aber weißt du, wer mir richtig leid tut? Hanna.
Ja.
Hanna tut mir leid. Weil es kann so schwierig sein, aus einer gewalttätigen Beziehung rauszukommen. Ja. Sei das jetzt psychische Gewalt oder physische Gewalt. Sie hat es ja wohl auch immer wieder versucht.
Ja.
Und ist dann aus welchem Grund auch immer wieder zurückgekehrt zu ihm. Er ist ja so charismatisch und manipulativ, das haben wir ja schon gehabt. Aber gut für sie, dass sie den Schritt jetzt endlich macht.
Mhm.
Aber er lernt wahrscheinlich nichts draus, weil sonst wäre der Fall ja hier zu Ende.
Nee, also es geht alles weiter wie bisher. Axel Nussbaum findet einen neuen Job und wird leitender Oberarzt an einer Klinik in Regensburg. Dort wissen sie offenbar nichts von seinen Drogenproblemen. Nur einmal gibt sein ehemaliger Chef aus Hannover dem Kollegen einen Hinweis. Auf einem Ärztekongress, wo sich die beiden so zufällig über den Weg laufen, sagt er ihm, sie müssen ein Auge auf den Herrn Nussbaum haben. Warum, verrät er dem Kollegen allerdings nicht. Vor Gericht erklärt er das später mit dem Datenschutz.
Gibt es ja keine Vorschriften, wie das abzulaufen hat? Also es geht ja um Menschenleben.
Ja.
Und ein drogensüchtiger Arzt kann schon gefährlich sein für seine Patienten, wie wir gerade schon gesagt haben.
Ja,
also das war als Datenschutz, naja, weiß ich nicht.
Also es gibt natürlich Vorschriften. Wir befinden uns ja hier in Deutschland, also deswegen gibt es natürlich Vorschriften. Drogen, Medikamenten und Alkoholmissbrauch ist in der Welt der Medizin leider nicht so selten, muss man dazu auch vielleicht erklären, weil Ärzte ja oft direkt an der Quelle sitzen. Und durch den vielen Stress im Job und die große Verantwortung, die sie jeden Tag tragen müssen, sind Mediziner laut Studien deutlich anfälliger für Substanzmissbrauch als andere Berufsgruppen. Die Bundesärztekammer schätzt, dass 7-8% aller Ärzte in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben an einer Suchterkrankung leiden. Statt die Mediziner zu bestrafen, wird hier im ersten Schritt aber erstmal auf Unterstützung gesetzt. Deswegen bieten die Ärztekammern eigene Hilfsprogramme an. Betroffene können sich dort selbst melden oder Angehörige und Kollegen können anonym einen Hinweis geben. Die betroffenen Mediziner bekommen dann Unterstützung beim Entzug mit dem Ziel, abstinent zu werden. Und das wird auch überwacht. Mhm. Hält sich der Betroffene nicht an die Vorgaben und wird wieder rückfällig, dann droht im schlimmsten Fall auch der Entzug der Approbation. Warum das im Fall Axel Nussbaum nicht passiert ist, lässt sich leider nicht mehr herausfinden. Fest steht aber, dass Nussbaum auch nach seinem Jobwechsel, wenig überraschend, nicht mit dem Koksen aufhört.
Ja.
2013 trifft er dann seine ehemalige Studienkollegin Sonja wieder, als er von Regensburg an das Helios Klinikum Berlin Buch wechselt. Sie ist ebenfalls Ärztin und die beiden gehen immer wieder miteinander ins Bett. 2015 will sie dann die Beziehung beenden und trifft sich ein letztes Mal mit ihm in seiner Wohnung, um mit ihm auf seine neue Chefarztstelle anzustoßen. Er bietet ihr damals ein Glas Sekt an, sie trinkt einen kleinen Schluck und kann sich danach an nichts mehr erinnern. Später kommt heraus, Axel Nussbaum hat ihr Kokain ins Getränk gemischt.
Das ist also seine Droge der Wahl. Und dass er das immer diesen Frauen gibt, ohne dass sie das wollen, das ist sehr interessant.
Mhm. Vermutlich, weil er genau weiß, aus eigener Erfahrung, wie es wirkt und was er damit erreichen kann.
Mit ihnen machen kann.
Mhm. Genau. Mhm. Und es bleibt aber nicht beim Kokain im Glas. Außerdem hat er ihr beim Sex seinen mit Kokain beschmierten Finger eingeführt, obwohl sie ihm vorher sehr deutlich gesagt hat, dass sie keine Drogen will.
Ach, komm hör auf.
Ja. Also Sonja hat danach Herzrasen und bekommt Schwindelanfälle. Als sie Axel Nussbaum zur Rede stellt, sagt der nur spöttisch, trau keinem Junkie. Also der findet es auch noch witzig.
Und schiebt jetzt so die Schuld auf sie, weil du bist ja blöd genug, mir zu vertrauen.
Ja, genau. Also das hatten wir ja eben schon.
Wahnsinn.
Keiner versteht ihn, außer seinen Dealer. Also der Selbstmitleid scheint auch so ein Gefühl zu sein, was sich bei ihm so ein bisschen durchzieht.
Mhm.
Sonja geht es danach so schlecht, dass sie es erst am nächsten Tag aus seiner Wohnung schafft. Als sie mit dem Auto nach Hause fährt, rammt sie einen anderen Wagen. Kurz danach fährt sie einen Radfahrer an. In Sonjas Blut werden danach Kokain, Beruhigungsmittel und Alkohol nachgewiesen. Also er hat ihr auch noch andere Sachen verabreicht, um an sein Ziel zu kommen. Sie muss insgesamt 15.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld zahlen, also für die beiden Unfälle und für den verletzten Radfahrer, verliert außerdem für 9 Monate ihren Führerschein.
Und sagt sie nicht, wer dafür verantwortlich ist? Nimmt sie das wirklich alles auf die eigene Kappe?
Ich gehe davon aus, ich habe es versucht rauszufinden, habe es aber nicht rausfinden können, dass die ihr das, wenn sie das erzählt haben, wahrscheinlich nicht geglaubt haben. Weil wenn du jetzt um Drogen indizierten Unfall baust und sagst, ich habe aber gar keine Drogen genommen, die wurden mir, das waren andere. Das glaubt dir ja keiner, weil es so abgespaced und verrückt ist, dass man gar nicht denkt, dass Menschen zu sowas fähig sind, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er damit so lange durchgekommen ist, weil das eben eine Masche ist, die so abgedreht ist, dass man da gar nicht direkt drauf kommt. Mhm. Wobei man sagen muss, dass es auch für Axel Nussbaumer jetzt nicht so super rund läuft, weil er bei seiner Arbeit immer fahriger und vergesslicher wird, verliert er irgendwann seinen Job. Er soll einfach nicht zur Arbeit gekommen sein oder Patienten auf dem OP-Tisch vergessen haben, erzählen ehemalige Kollegen. Also das ist schon richtig krass. Ja. Vermutlich auch Folgen seines Drogenkonsums, was damals aber in Berlin offenbar niemand ahnt oder niemand sehen will.
Die sind alle selbst auf Koks.
Ja.
Das war ein blöder Witz natürlich.
Das klingt so, als ob ich auch Ärzte total hassen würde, weil ich habe jetzt in letzter Zeit einige Folgen über Ärzte gemacht. Nein, absolut nicht. Aber ich sag mal so, bei Ärzten ist es noch schlimmer als bei anderen Berufsgruppen, wenn sie ihre Macht, die sie durch den Beruf haben, ausnutzen. Und so ist es ja bei ihm auch.
Ja, Ärzte, Polizisten, es gibt so ein paar, bei denen es, wie soll ich sagen, andere Auswirkungen hat, als wenn... Ja.
Wenn irgendwie ein Gärtner seine Macht ausnutzt und die Buchsbaumhecke macht vom Kunden. Ja,
ganz
das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das erklärt vielleicht, warum das Fälle sind, über die wir sprechen. Mhm. Es geht aber beruflich weiter bei Axel Nussbaumer. Er findet für kurze Zeit einen neuen Job in Dessau. Doch nach nur wenigen Monaten wechselt er dann an das Ameos Klinikum in Halberstadt, findet hier auch eine Wohnung. Die Klinik behandelt jährlich etwa 50.000 Patienten. Rund 750 Menschen arbeiten hier. Dr. Axel Nussbaumer wird 2016 Chefarzt für plastische, ästhetische und Handchirurgie.
Und hier hat er dann mindestens 2 Frauen am Start, Petra und Nadine, die er beide dann in der Nacht anruft.
Ja, beziehungsweise noch mehrere. Er hat ja noch 2 andere Frauen auch noch angerufen, als Petra und Nadine nicht direkt geantwortet haben. Ja, der hat da einige Damen am Start sozusagen. Die Nadine lernt er auch dort kennen bei der Arbeit tatsächlich. Sie ist zu dem Zeitpunkt 36 Jahre alt, hat lange blonde Haare und strahlend blaue Augen. Nadine ist Friseurmeisterin und lebt in Schönebeck, etwa eine knappe Stunde von Halberstadt entfernt. Sie ist verheiratet, ihr Mann arbeitet in einem Autohaus und die beiden haben einen gemeinsamen Sohn im Teenageralter. Wegen ihres Jobs bekommt Nadine irgendwann Probleme mit ihrer Hand und wendet sich an Dr. Nussbaumer. Der kümmert sich sehr zuvorkommend um seine hübsche neue Patientin und kommt sogar zu ihr nach Hause, um sie dort zu untersuchen. Also das ist die absolute Chefarztbehandlung. Ist mir noch nie passiert, dass der Arzt zu mir nach Hause gekommen ist, um mich zu untersuchen. Nadines Ehemann wird später erzählen, dass er schon damals ein komisches Gefühl hatte, weil der Arzt seine Frau so seltsam angesehen habe. Also, das beantwortet deine Frage vom Anfang, die haben keine offene Beziehung. Mhm. Dr. Axel Nussbaumer stellt bei Nadine eine Sehnenscheidenentzündung fest. Sie muss deshalb gleich 2-mal an ihrer Hand operiert werden. Doch auch danach hält der Arzt den Kontakt zu seiner Patientin und will immer wieder wissen, wie es ihr geht. Er erzählt ihr auch, dass er sich gerade von seiner Freundin getrennt hat. Wie finden wir das?
Also ich denke nicht, dass er das alles tun sollte. Und ja, meinem Gefühl nach ist das alles nicht ganz okay. Aber 2016 ist das jetzt. Mhm. Ja, da gab es doch McDreamy in der Serie Grey's Anatomy.
Stimmt.
Der sexy Arzt. Ja.
Ich glaube, McDreamy und McSexy und McSteamy, da gab es so ganz viele solche. Ja.
Ich habe mir das nicht so oft angeschaut. Ich bin nicht so der Fan von Arztserien.
Nee, ich auch
aber
nicht.
Also ich weiß, dass dieser Schauspieler ganz weit oben auf der Wunschliste vieler Frauen in Nadines Alter war. Aber wie ist denn das? Also was ich sagen will ist, sie fühlt sich bestimmt sehr geschmeichelt, ja? Dieser Chefarzt, dieser Superchirurg, der interessiert sich jetzt für sie. Toll. Aber ist es denn so, dass man seine Patientinnen oder Patienten überhaupt daten darf? Oder gibt es da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Vorschriften gibt, keine Regeln.
Ich muss sagen, so ganz klare Regelungen gibt es da tatsächlich nicht. Du solltest als Arzt natürlich definitiv die Finger von deinen Patienten lassen. Also man könnte sich damit sogar strafbar machen. Der sexuelle Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses ist laut § 174c StGB strafbar und kann mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden. Und es ist gar nicht so selten, dass Gerichte sich auf diesen Paragraphen beziehen, wenn so ein Fall bei dem Richter landet. Also vor allem, wenn es um Menschen mit psychischen Erkrankungen geht, die ja in einem ganz starken Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Therapeuten dann stehen. Meistens sind es Männer, ist eher seltene Therapeutin, bei denen dann solche Fälle öffentlich werden. Und dann wird es oft als Missbrauch ausgelegt. Oder interpretiert, richtigerweise, wie ich finde, weil da eben das Machtverhältnis überhaupt nicht gleich ist zwischen Arzt und Patient. Auch viele Landesärztekammern verbieten in ihren Berufsordnungen den sexuellen Kontakt zwischen Ärzten und ihren Patienten. Das alles ist Dr. Nussbaum aber ziemlich egal. Er beginnt eine Affäre mit Nadine. Also rein regularisch ist dem dagegen jetzt erstmal dann nichts auszusetzen, weil sie dann nicht mehr seine Patientin ist. Also er ist jetzt fertig mit seinem Operationskram und aber klar, eigentlich sollte das irgendwie die Berufsehre verbieten, sowas zu machen, aber es hat ihn ja vorher auch schon nicht gestört.
Ja, den stört ziemlich viel nicht.
Ja, den stört ziemlich viel nicht, das stimmt. Im September 2017 verbringen die beiden zum ersten Mal eine gemeinsame Nacht im Berliner Nobelhotel Adlon, direkt am Brandenburger Tor. Danach schreiben sie sich intime Nachrichten und Nadine ist ganz begeistert von dem charmanten Arzt. Aber genau wie viele andere Frauen vor ihr, merkt auch Nadine irgendwann, dass Axel eine andere Seite hat. Mehrmals versetzt er sie ohne eine Erklärung, meldet sich nicht oder macht direkt ganz Schluss mit ihr, nur um danach wieder mit ihr zusammenzukommen. Dieses Gefühlschaos nimmt auch Nadine ziemlich mit, wird sich später ihre beste Freundin erinnern. Einmal haben Axel und Nadine sich eigentlich zu einem Wellnesswochenende im Harz verabredet, als er ihr ganz kurzfristig absagt. Angeblich müsse er seiner Ex-Freundin helfen. Nadine glaubt ihm nicht. Um das gebuchte Zimmer nicht verfallen zu lassen, fährt sie trotzdem in das Wellnesshotel und nimmt stattdessen ihre beste Freundin mit. Doch statt eines spaßigen Mädelswochenendes, was ich den beiden ja sehr gegönnt hätte, wird der Kurztrip zum Trauerspiel. Nadine ist todunglücklich, trinkt und isst kaum etwas. Nachts schließt sie sich weinend im Bad ein. Doch all das scheint kurz danach schon wieder vergessen. Da trifft sie Axel in seiner Wohnung und erzählt ihrer besten Freundin später vom besten Sex ihres Lebens. Als Beweis zeigt Nadine ihrer Freundin die heftigen blauen Flecken an ihren Handgelenken. Sie stammen von den Fesseln, die Axel benutzt hat. Sie hat außerdem Blasen im Mund und wunde Flecken. Ihr ist übel und schwindelig. Doch auch das hinterfragt Nadine zu diesem Zeitpunkt nicht. Schließlich ist Axel ihr Mr. Grey. Sie vertraut ihm, lässt sich von ihm sogar mit seiner Zaubercreme, wie er es selber nennt, einschmieren. Die soll gut gegen Entzündungen im Intimbereich helfen. Das hat der Arzt ihr erzählt.
Entschuldigung, warum hat sie überhaupt Entzündungen im Intimbereich?
Weil sie
ja auch nicht ganz normal.
So heftigen Sex mit ihm hat.
Aha, gut. Ja, er ist Arzt, aber ich würde immer raten, wenn irgendwas nicht stimmt, dann gehst du zum Spezialisten. Und in diesem Fall eben zur Gynäkologie.
Wobei, das sind natürlich, stimmt, absolut. Es ist jetzt nicht unbedingt sein Fachgebiet. Aber gerade bei solchen Sachen kann ich schon verstehen, dass man sich vielleicht schämt, irgendwie zum Arzt zu gehen. Und wenn man dann einen Arzt an der Hand hat, der dann sagt, ja, das ist kein Problem, ich habe da was für dich, ne? Und der auch noch dein Partner ist oder deine Affäre.
Ja.
Ne? Also, ja, sie hätte wahrscheinlich.
Ich weiß schon, von außen kann man immer so drüber reden.
Ja.
Und wenn man drinsteckt, dann kriegt man es alles nicht so mit. Aber.
Ja, es ist aber auch von ihm echt eine eklige Masche, muss man mal sagen, ne? Weil er spielt ja wirklich diese Arztposition auch komplett aus. Ist ja nicht so, dass er dann in seinem Privatleben da irgendwie mit seinem Beruf nichts zu tun haben will, sondern er ist ja auch im Privatleben der Arzt.
Warum hat sie auch Blasen im Mund und wunde Flecken? Ja. Das ist ja alles nichts, was, wenn ich das jetzt so höre, so sein sollte.
Absolut nicht. Aber es wird noch mehr und wird noch krasser. Mhm. Nadine macht nämlich auch mit, als Axel sie 2 Wochen später zu einer Bewusstseinsreise in die Klinik einlädt. Dort soll sie angeblich ihr eigenes Ich wiederfinden. Dafür besucht die 37-Jährige ihn abends in seinem Büro in der Klinik. Nach der angeblichen Behandlung, und ich hoffe, man hört die Anführungsstriche, Behandlung, ist Nadine so zittrig, dass sie kaum gehen und schon gar nicht mehr Auto fahren kann. Aber Axel Nussbaum hat alles organisiert. Sie kann die Nacht in einem Krankenhausbett schlafen. Als Nadine am nächsten Tag nach Hause fährt, schreibt sie ihm noch: Spatz, kannst du dich eigentlich noch an alles erinnern? Ich habe ein paar Mini-Lücken im Gedächtnis. Doch auch die Gedächtnislücken ändern nichts an Nadines Verliebtheit. Sie wollte ihren Mann für Axel verlassen, berichtet ihre Freundin später vor Gericht. Die Freundin bemerkt auch, dass Nadine sich immer mehr verändert, seit sie die Affäre mit Axel Nussbaum begonnen hat. Sie isst zum Beispiel kaum noch, weil es ständig schlecht ist, und wird dadurch immer dünner. Außerdem fallen ihr büschelweise die Haare aus. Und auch charakterlich erkennt ihre Freundin Nadine kaum wieder. Sie war launisch und sehr auf sich bezogen. Ein Charakterzug, den sie von Nadine eigentlich nicht kennt. Die Freundin hat so eine Wesensveränderung schon mal bei einem Freund miterlebt, der drogenabhängig war. Bei Nadine kann sie sich das aber damals einfach nicht vorstellen.
Ich bin eigentlich sprachlos. Aber weil sich das für einen Podcast nicht so gut eignet, versuche ich was dazu zu sagen. What the fuck?
Ja.
Sie verändert sich total, und gut, wir wissen jetzt wahrscheinlich nicht, wie die Freundin und der Mann darauf reagieren, ne?
Nee. Also die Freundin schon, das habe ich ja gerade gesagt, die macht sich natürlich Sorgen,
ja,
aber sie kriegt es nicht so zusammen. Also ne, sie denkt eben kurz an diesen Kumpel, den sie mal kannte, der sich durch die Drogensucht auch charakterlich so verändert hat, aber Nadine, so wie sie geschildert wird, ist eine sehr starke, sehr selbstständige Frau, und sie kann sich bei der einfach überhaupt nicht vorstellen, dass die zu Drogen greifen würde. Also das kriegt sie nicht so übereinander, was, glaube ich, auch oft, ehrlich gesagt, ein Problem von Substanzmissbrauch generell ist, nicht nur bei Drogen, dass man immer sagt, die und die Person, die macht das doch nicht.
Ja,
so,
ja, ne? Ja. Gut, ist auch die Frage, was machst du dann wirklich, wenn dir sowas auffällt? Du kannst irgendwie versuchen, mit der Person zu reden, aber wenn die nicht will,
genau.
Natürlich, wir wissen jetzt, es gibt diverse Beratungsstellen, an die man sich wenden kann, und auch zu einem guten Teil auf jeden Fall kostenlos, gibt Hotlines und sowas. Also wenn man sowas bemerkt bei einer Freundin oder beim Ehepartner oder sowas, kann man da auf jeden Fall anrufen und sich mal beraten lassen.
Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde mal so eine Nummer raussuchen und in die Shownotes packen. Das kann ja durchaus sein, dass es manchen von euch so geht. Guter Hinweis.
Aber es geht ja jetzt weiter. Ne? Also der Axel, der setzt sie immer weiter unter Drogen.
Ganz genau. Und das war ja Axels Masche, wie die Polizei später rausfindet. Die Ermittler schaffen es nämlich auch, die anderen Frauen von seinen Videos zu identifizieren und auch sie zu befragen. Alle diese Frauen berichten Ähnliches. Sie haben Axel Nussbaum als charismatischen und gut aussehenden Arzt kennengelernt, oft als Patientin oder auch als Kollegin. Also der wildert wirklich bei der Arbeit, und jede gut aussehende Frau wird von ihm da angeflirtet. Sie gehen mit ihm ins Bett, und der Sex ist anfangs einvernehmlich. Dann aber kommt es zu seltsamen Vorfällen. Einer Frau mischt Nussbaum zum Beispiel bei einem Treffen in Berlin 2016 heimlich Kokain in die Cola. Die Frau bemerkt nur einen komischen, abgestandenen Geschmack, denkt sich aber nichts dabei. Sie bekommt danach heftige Halluzinationen und sieht schwebende Tiere über dem Bett. Daraufhin streut sich Nussbaum Kokain auf seinen Penis und hat Sex mit ihr.
Das klingt für mich so, als ob das ohne Kondom stattfindet.
Mhm. Ja.
Wenn die Frau nicht da zugestimmt hat, ohne Gummisex zu haben, ist allein das schon eine strafbare Handlung.
Richtig.
Ja, wollte ich nur mal kurz gesagt haben.
Wichtiger Hinweis, ja, ich
mal,
das
mal
muss
ganz
ja,
abgesehen von dem Kokain.
Genau. Ja.
Es heißt Stealthing und ist auch schon strafbar.
Ja, und sonst hätte ja die ganze Koksmasche nicht funktioniert, wenn er ein Kondom benutzt hätte. Also er muss das immer bare, also ohne Kondom gemacht haben mit den Frauen. Vielleicht auch anfangs einvernehmlich, so, ne, ich bin ein Arzt, ich bin sauber, du kannst mir vertrauen, ich teste mich regelmäßig, diese ganze
möglich.
Masche. Aber klar, du hast recht, auch das ist eben eine der vielen Verfehlungen, die sich unser Arzt Dr. Nussbaum hier leistet. Also die fühlt sich wirklich eine ganze Woche lang danach total schrecklich, so starke Nebenwirkungen hat das bei ihr. Einer anderen Frau reibt der Mediziner das Kokain beim Sex unbemerkt in eine Wunde auf dem Rücken.
Oh.
Das ist auch total ekelhaft.
Total eklig.
Oft hat Nussbauer mehrere Frauen gleichzeitig. Kurz nachdem er mit Nadine das Wochenende in Berlin im Adlon verbracht hat, trifft er sich mit einer weiteren Frau. Die berichtet später der Polizei, dass der Arzt ihr in seiner Wohnung ein Glas Sekt gegeben hat. Danach sei sie eingeschlafen. Da haben wir es wieder, den Sekt mit Kokain gemischt.
Beziehungsweise nicht, vielleicht nicht Kokain, sondern Beruhigungsmittel, irgendwas in dem Fall, ne?
Wenn sie genau, also irgendwas einpennt, wird er ja da rein
war auf jeden Fall
gemischt haben, was da nicht reingehört. Als die Frau wieder aufwacht, habe Axel Nussbauer auf ihr gesessen und ihr ins Gesicht geschlagen. Ihre Arme und Beine hätten unkontrolliert gezuckt und sie habe sich übergeben müssen. Danach habe sie wie im Nebel wahrgenommen, dass er sich etwas auf seinen Penis und in ihre Vagina gerieben hat. Also auch da kann man sich jetzt denken, was er da benutzt hat. Erst am nächsten Tag habe sie es geschafft, seine Wohnung zu verlassen. So schlecht sei es ihr ergangen. Auch dieser Frau hat Axel Nussbauer entweder Kokain oder Beruhigungsmittel ins Getränk gemischt. Dieses Mal eben in den Sekt. Einigen der Frauen gegenüber hat der Arzt wohl auch mit offenen Karten gespielt. Ihnen hat er erzählt, dass er auf Sex unter Drogeneinfluss steht, weil beide dann enthemmter sind. Manche dieser Frauen haben dem zuerst auch zugestimmt. Also ne, haben dann gesagt, komm, wir können das mal ausprobieren, wenn das so dein Ding ist. Aber als sie dann danach gesundheitliche Probleme bekommen haben und auch kein weiteres Kokain mehr nehmen wollten oder sogar den Sex mit Nussbauer abgelehnt haben, nimmt sich der Arzt einfach, was er will. Immer wieder mischt er den Frauen heimlich Drogen unter, zum Beispiel in Getränken, das hatten wir ja gerade schon, im Sekt zum Beispiel. Aber er wird auch wirklich kreativ und mischt zum Beispiel Kokain in den Lippenstift und sogar in die Zahnpasta.
Boah. Kreativ wird er, aber ich bin schon so gespannt darauf zu hören, was er am Ende für eine Strafe bekommt. Ja. Ich kann es kaum erwarten. Aber das geht ja offenbar jahrelang gut für ihn.
Ja.
Bis er es dann bei Nadine zu weit treibt und sie leider stirbt. Wie geht es jetzt weiter für ihn?
Am 29. März 2018 wird Dr. Axel Nussbauer in seinem Auto von der Polizei gestoppt und festgenommen. Später kommt heraus, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist, was jetzt für uns beide wahrscheinlich nicht so überraschend kommt.
Nee.
Kurz darauf werden die Vorwürfe öffentlich und das Amäus-Klinikum in Halberstadt trennt sich von seinem Chefarzt. Am 28. September 2018 startet dann vor dem Magdeburger Landgericht der Prozess gegen Dr. Axel Nussbauer. Angeklagt sind insgesamt 10 Fälle mit 5 verschiedenen Opfern zwischen September 2015 und Februar 2018. Die Staatsanwaltschaft wirft Nussbauer vor, den Frauen heimlich beim Sex Drogen verabreicht zu haben. Im Falle von Nadine ist die Rede von Vergewaltigung mit Todesfolge. Es sei Axel Nussbauer immer darum gegangen, Sex unter Drogeneinfluss zu haben, um die Frauen wehrlos zu machen. Also dieses, das ist geiler, wenn wir beide drauf sind, ist einfach nur ein Vorwand, weil er will eben seine Fantasie ausleben, dass die Frau da...
Seine Machtfantasie da.
Ja, genau, dass die Frau da liegt und er irgendwie machen kann, was er möchte. Also die Frauen seien nicht mehr in der Lage gewesen, ihren Willen zu äußern, betont die Staatsanwältin. Axel Nussbauer scheint diese Vorwürfe kalt zu lassen. Er sitzt am ersten Prozesstag gelassen im grauen Sakko und weißem Hemd im Gerichtssaal und scherzt sogar noch mit seinen Anwälten. Sagen will er nichts über seinen Anwalt, lässt er nur verkünden, der Tod, wie auch immer er zustande gekommen ist, war nicht gewollt. Er will keine der Frauen mit Kokain vergiftet haben. Und das, obwohl er die gesamte Situation mit Nadine am Tattag selbst mit dem Handy aufgenommen hat. Also ist jetzt auch nicht so eine richtig schlaue Argumentation, ehrlich gesagt. Seine Verteidiger behaupten, das Video sei an einem ganz anderen Tag entstanden und deshalb kein Beweis.
Aber das sieht man doch am Datum der Aufnahme.
Ja, und das kannst du ja auch forensisch nachhalten, dass es eben an diesem Tag aufgenommen wurde. Also da hätten sich die Verteidiger ein bisschen mehr Mühe mit der Strategie geben können. Interessant ist dann so dieser andere Argumentationsstrang. Die Anwälte sagen nämlich, dass die Frauen alle auch schon vorher Kokain konsumiert haben und Axel Nussbauer dafür nicht verantwortlich ist. Für die Familie von Nadine sind diese Vorwürfe sehr schmerzhaft. Ihr Vater ist sich sicher, der Arzt hat sich die hübsche Nadine gezielt als Opfer ausgesucht. Er versprach, unsere Tochter zu heilen. Jetzt ist sie tot, sagt Nadines Vater. Hm. Auch Nadines Ehemann nimmt als Nebenkläger an dem Prozess teil. Er sagt am ersten Tag als Zeuge aus, allerdings hinter verschlossenen Türen. Wegen der vielen intimen Details in diesem Prozess wird das noch häufiger vorkommen. Der Angeklagte selbst zeigt sich vor Gericht weiter wenig kooperativ. Nussbaumer weigert sich, mit dem psychiatrischen Gutachtern zu sprechen. Nicht mal Angaben über sein Leben möchte er machen. Also dieses, was du ganz am Anfang im Prozess hast. Wie heißt du? Was arbeitest du? Wann bist du geboren? Das verweigert er auch schon alles eigentlich. Dafür gibt es ein Drogengutachten, das sehr aussagekräftig ist. Für das Gutachten wird eine Haarprobe von Axel Nussbaumer untersucht. Dabei wird eine extrem hohe Konzentration von Kokain festgestellt. Ein Spitzenwert, der nur durch massiven täglichen Konsum entsteht, erklärt der Rechtsmediziner vor Gericht. Einen so hohen Wert habe er vorher noch nie gesehen. Und die sehen einiges in ihrem Berufsleben. Also das ist schon...
Ja, da bin ich ganz sicher. Ja.
Wirklich, wirklich krass. Trotzdem, und das finde ich interessant, will keiner von Nussbaumers Arbeitgebern etwas von seinem Drogenmissbrauch mitbekommen haben. Das bestätigt auch sein letzter Chef am Ameos Klinikum in Halberstadt vor Gericht. Allerdings habe er ein generelles Problem mit Nussbauers Arbeitsauffassung gehabt, erzählt er in dem Prozess. Mehrfach soll Dr. Nussbaumer fällige OP-Berichte nicht geschrieben haben und deshalb abgemahnt worden sein. Also Koks nehmen ist in Ordnung, aber OP-Berichte musste schreiben, sonst gibt's Ärger.
Na gut, er wusste wahrscheinlich nicht von dem Kokain.
Ja, ja, das war jetzt eine sehr garstige Formulierung von mir, natürlich.
Nee, ist schon klar.
Aber was ich damit sagen will, ist, das Arbeitsverhältnis war eigentlich schon am Ende zu diesem Zeitpunkt. Also man habe sich dann darauf geeinigt, dass sich Dr. Nussbaumer bis März 2018 einen neuen Job suchen soll. Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen, weil der Mediziner eben vorher gefeuert wurde, als die Vorwürfe bekannt geworden sind. Ich verstehe nicht, dass er so lange damit durchkam, sagt später auch der Anwalt von Nadines Ehemann. Ein Grund dafür ist wohl, dass Axel Nussbaumer immer gut darin war, andere Menschen von sich zu überzeugen.
Das fragt man sich dann immer, ne?
Mhm.
Aber diese Menschen, ja, mit so viel Charisma, mit dieser Fähigkeit, andere Leute zu manipulieren, und dann sah er auch noch sehr gut aus. Und wir wissen ja, dass man gut aussehende Leute unterbewusst immer auch als gute oder eher auch als gute Menschen einschätzt.
Ja.
Also natürlich sitze ich jetzt hier und rauf mir die Haare, weil ich das alles nicht verstehe. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie das tatsächlich war für die Person.
Ja, und ich zitiere ja auch immer wieder den Rückschaufehler, seit ich das bei Leon Winscheid gelernt habe. Wir wissen natürlich jetzt die Gesamtheit der Informationen, wissen seine Vorgeschichte, wir wissen, was er bei seinen vorherigen Arbeitgebern schon getan hat. Diese Informationen stehen den Menschen, die ihn da kennenlernen in Halberstadt, natürlich nicht zur Verfügung.
Natürlich, und ich meine, wie oft schaut man auch im eigenen Leben zurück und denkt sich, mein Gott, was habe ich mir denn da gedacht?
Absolut, absolut. Ja, das ist
selbst
so.
Nicht.
Das ist so.
Aber wie sieht jetzt das psychologische Gutachten von diesem Menschen aus? Also da spricht man doch sicher auch drüber, oder?
Das ist spannend, wobei man sagen muss, Nussbaumer hat sich ja geweigert, mit den Gutachtern zu sprechen. Das kommt aber gar nicht so selten vor. Die müssen dann eben ihr Gutachten erstellen aus dem, was sie erfahren über das Vorleben und vor allem auch aus dem Verhalten der Angeklagten im Prozess. Und so ist es auch in diesem Fall. Laut dem Gutachten hat der Mediziner krankhafte narzisstische Züge. Er sei manipulativ, selbstbezogen und immer auf der Suche nach Anerkennung. Der Gutachter schließt aber auch nicht aus, dass das an der Wirkung zumindest teilweise des Kokains liegen könnte. Während die Frauen vor Gericht über intime und schlimme Details ihres Sexlebens mit Axel Nussbaumer berichten müssen, sitzt der Arzt die meiste Zeit entspannt und ruhig da und schweigt. Wobei man sagen muss, dass ihm dazu wahrscheinlich auch seine Anwälte geraten haben, dass er da bitte mal nichts zu sagen soll. Das Einzige, zu dem sich der Angeklagte äußert, und das finde ich interessant, ist seine Drogensucht. Nussbaumer verspricht, dass er sich in eine Langzeittherapie begeben will, um von den Drogen endgültig loszukommen, zur Not auch in Haft. Also er deutet schon in dem Prozess an, ja gut, wenn ich dann in Haft bin, dann würde ich da auch die Therapie machen. Also das ist ein das einzige Thema, zu dem er sich äußert im Gerichtssaal.
Mhm. Zeigt er denn Reue? Gibt er irgendwas zu? Oder ist er plädiert er unschuldig und schiebt alles so weg von sich?
Er schiebt alles weg von sich und sagt, die Frauen, die wollten selber Drogen nehmen. Das mit dem Drogen war halt blöd, weil Drogen sind blöd und ich will davon loskommen. Aber es ist ja nicht meine Schuld, wenn die Kokain konsumieren und denen dann was passiert.
Wenn die schon also ich so zugeguckt zu mir gekommen
so
sind.
So ungefähr, ja, ja. Also er sagt wohl schon auch, dass die gemeinsam auch Kokain konsumiert haben, aber das sei halt immer auf freiwilliger Basis geschehen und er habe denen jetzt nichts verabreicht oder so. Das hätten die alles schön selbst genommen.
Und wie fällt das Urteil gegen ihn aus?
Ja, am 23. Januar 2019 ist es dann Zeit für das Urteil gegen den Arzt mit dem Kokspenis, wie die Presse ihn getauft hat. Ja, ich muss sagen, so bin ich auf den Fall, ja, so bin ich auf den Fall aufmerksam geworden.
Es ist treffend.
Ja, weil ich irgendwo, es wird bestimmt die größte deutsche Boulevardzeitung gewesen sein, ich irgendwo in den Schlagzeilen der Arzt mit dem Kokspenis gelesen habe, gedacht, was ist das denn für eine irre Geschichte? Und ja, so bin ich auf den Fall gestoßen und das Magdeburger Landgericht verurteilt Dr. Axel Nussbaum wegen dreifacher schwerer Vergewaltigung und Körperverletzung mit Todesfolge zu 9 Jahren Haft. Laut dem Vorsitzenden Richter stand zwischenzeitlich sogar eine Verurteilung wegen Totschlags oder Mordes im Raum. Außerdem stuft ihn das Gericht wegen seines Sexualtriebs als Gefahr für die Allgemeinheit ein und verhängt deshalb die Sicherungsverwahrung für den Angeklagten. Zusätzlich muss Axel Nussbaum einen Entzug und eine Therapie machen. Als das Urteil fällt, ist von dem selbstsicheren und charismatischen Mediziner nicht mehr viel übrig. Nussbaum sieht müde aus und hat dunkle Schatten im Gesicht. Die Arme hat er schlaff vor seinem runden Bauch verschränkt. Der Vorsitzende Richter gibt ihm noch einen Rat mit auf den Weg. Nutzen Sie Ihre Intelligenz, dass Ihre Therapie erfolgreich verläuft, dass so etwas nie wieder passiert. Für die Familie von Nadine ist das alles nur ein schwacher Trost. Ihr Vater hatte sich bei Prozessbeginn eine lebenslange Haftstrafe für Axel Nussbaum gewünscht. Alles andere wäre nicht gerecht. Die Familie geht deshalb in Revision, genau wie die Verteidiger von Axel Nussbaum. Allerdings ohne Erfolg. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Nach dem Urteil verliert Nussbaum seine Approbation als Arzt, klagt allerdings gegen diese Entscheidung. Zum Stand der Recherche dieses Podcasts ist das Verfahren laut dem zuständigen Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt noch nicht abgeschlossen. Das heißt, sie haben ihm die Approbation weggenommen, aber es ist noch nicht endgültig, weil er eben dagegen geklagt hat. 2 Jahre nach dem Urteil äußert sich Dr. Axel Nussbaum dann plötzlich doch zu der Nacht, die Nadine das Leben gekostet hat. In einem Interview mit der Bild aus dem Gefängnis erklärt der Mediziner, ja, es gab die Drogen, aber ich habe keine der Frauen ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt. Ich habe den besonderen Kick gesucht und sie haben mitgemacht.
Das wirkte jetzt bei der Beschreibung von dem, was man auch in Nadines Video sehen kann, anders.
Ja, also das ist ja interessant, dass er das immer noch straight behauptet, weil man ja auf dem Video sieht, dass es nicht so war.
Ja, wenn die Person nicht mehr sprechen kann und sich nicht mehr auskennt oder vollkommen bewusstlos ist, dann macht die Person auch nicht mehr mit.
Ja, und sie hat ja auch zum Beispiel in einem Video gesagt, ich hätte es auch ohne gemacht. Ne? Also das war so ein bisschen so, warum hast du mir das gegeben? Ich hätte mich doch auch so von dir fesseln lassen. Und das ist ja auch dann diese zusätzliche Grenzüberschreitung, weil sie vertraut ihm ja schon so, dass sie diese ganzen Spielchen mitspielt.
Ja.
Und er braucht es aber noch krasser. Das ist ja das Schlimme an dem Fall. Es reicht ihm nicht, dass sie freiwillig sich in diese Position begibt, dass sie sich nicht mehr wehren kann und nicht mehr bewegen kann durch die Fesseln, sondern er will sie wirklich bewusstlos haben. Das muss man mal so deutlich sagen.
Ja, da geht es ihm, jetzt Küchenpsychologie, geht es ihm wahrscheinlich nicht um den Sex, sondern um die Macht, die er hier ausüben kann.
Also ich finde es ja interessant, dass er sich jetzt auf einmal so ausführlich äußert, weil das hätte er ja im Gerichtsverfahren machen können. Da hätte er auch den Angehörigen und den Nebenklägern durchaus mithelfen können, weil dann hätten auch die ganzen Frauen nicht als Zeuginnen aussagen müssen und über ihr intimes Sexleben sprechen müssen, wenn er einfach selbst ausgepackt hätte. Aber das wollte er ja nicht.
Ja, stimmt, aber 2 Jahre sind halt vielleicht ein ganz guter Abstand,
um das ich wünschte, es wäre so. Und er wäre jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass es doch vielleicht gut wäre, irgendwie darüber zu sprechen. Nee, der Grund für diese plötzliche Offenheit ist ziemlich durchschaubar. In einem Zivilprozess fordern der Ehemann und der Sohn von Nadine von dem Mediziner ein sogenanntes Hinterbliebenengeld in Höhe von jeweils 10.000 Euro. Außerdem soll Nussbauer Nadines Beerdigung bezahlen. Und auch Nadines Krankenkasse IKK will Geld von dem Arzt. Und zwar die Behandlungskosten in Höhe von 13.280 Euro, weil sie ist ja in die Notaufnahme gekommen, wurde da ins künstliche Koma versetzt und so. Und das wollen sie sich jetzt alles von dem Arzt wiederholen. Aber Nussbauer weigert sich zu zahlen. Seine Anwälte argumentieren, dass Nadine das Kokain freiwillig zu sich genommen habe. Doch auch in den beiden Zivilprozessen, also zuletzt im Oktober 2022, entscheiden die Richter, Axel Nussbauer hat den Tod von Nadine verursacht, also muss er auch für die Folgekosten aufkommen. Wobei man vielleicht an der Stelle nochmal sagen muss, dass eine Verurteilung wegen Mordes ich mir in dem Fall auch nicht ganz hätte vorstellen können, weil ich mir nicht sicher wäre, welches Mordmerkmal da anzuführen wäre. Aber ganz klar ist, er hat den Tod verursacht, egal ob das jetzt ein Mord war oder eine Vergewaltigung mit Todesfolge. Und dann muss er eben auch die Folgekosten bezahlen, so bürokratisch das auch klingt. Axel Nussbauer sitzt laut Medienberichten weiterhin im Maßregelvollzug in einem Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt. Er hat kurz nach dem Urteil gegen ihn im Knast geheiratet. Mit seiner jetzigen Ehefrau hat er sich offenbar auch kurz nach seiner Verhaftung und damit nach dem Tod von Nadine im März 2018 getroffen. Auch sie kam damals kurz danach ins Krankenhaus und musste wegen einer Kokainvergiftung behandelt werden. Also er hat nicht mal, nachdem er eine Frau damit umgebracht hat, damit aufgehört. Er hat einfach weitergemacht wie vorher.
Unfassbar.
Die Frau zeigt ihn damals an und erzählt der Polizei, dass Axel Nussbauer seinen Penis vor dem Sex mit Kokain eingerieben hat. Doch als dann der Prozess startet, verweigert die Frau vor Gericht plötzlich ihre Aussage und zieht ihre Anzeige zurück. Kurz danach wird sie seine Ehefrau. Axel Nussbauer hat seine Wirkung auf Frauen also auch im Gefängnis nicht verloren.
Es ist interessant. Sie war so stark, sie hat sich behandeln lassen, sie hat ihn angezeigt und dann hat er es geschafft, sie auf seine Seite zu ziehen.
Ja, und das Problem ist, also der Prozess hat ja trotzdem stattgefunden, weil sowas wie eine Vergewaltigung ist ja ein Offizialdelikt. Also da muss die Staatsanwaltschaft ermitteln, egal ob ich jetzt meine Anzeige zurückziehe oder nicht. Aber bei diesen Sexualdelikten ist ja das Problem, dass die Beweislast oft schwer herzustellen ist, weil es zwischen zwei Menschen passiert. Und wenn beide plötzlich sagen, es war freiwillig, da kann halt das Gericht dann auch nicht viel
machen.
Kann
man nichts machen.
Aber es ist, ja, es macht einen so traurig und so wütend, dass er damit die ganze Zeit weitermachen kann. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Also es widerstrebt sehr meinem Gerechtigkeitsempfinden, muss ich sagen.
Ja, meinem auch. Da er ja jetzt wohl noch einige Zeit sitzen wird. Sicherungsverwahrung, wenn ich mich recht erinnere, ist ja dann auch noch. Schwebt diese Frau jetzt auch nicht in Gefahr.
Das stimmt. Das ist das einzig Gute daran, ja.
Ja, und vielleicht lernt er ja jetzt wirklich sehr viel dazu durch Therapie und alles und kann mit ihr eine gute Beziehung führen. Das ist ja durchaus möglich.
Und man muss ja auch sagen, wenn jemand Sicherungsverwahrung bekommt, wird er ja auch erst entlassen, wenn Gutachter sagen, die Person ist wieder so weit, dass sie keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt. Ne? Also das ist sozusagen der kleine Silberstreif am Horizont in diesem Fall, dass wenn er rauskommt, dass dann dafür schon sehr sicher, also hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nie, aber ziemlich sicher sein muss, dass er eben nicht mehr gefährlich ist. Und das kann man allen Frauen, die ihm in seinem Leben noch begegnen werden, eigentlich nur wünschen.
Ja, und letztendlich auch ihm selbst.
Ja, natürlich. Ja.
Also das natürlich ist das absolut letztklassig, was er da alles gemacht hat. Aber wir wissen auch, was in seiner Kindheit und Jugend alles Furchtbares vorgefallen ist. Und das entschuldigt absolut gar nichts. Natürlich nicht. Aber das Kind, das das erlebt hat, das tut mir trotzdem sehr leid.
Das ist schön gesagt. Ja, das Kind konnte da nichts für. Ja, ist ja so. Das ist so. Und verstehen heißt ja auch nicht Verständnis, ne? Also das ist ja ein Unterschied. Aber dass es so enden musste, ist halt ja tragisch.
Das ist tragisch.
Ja, ja, total.
Und Hinterbliebene fühlen sich ja dann oft so schuldig.
Ja.
ist ja egal, ob sie was anderes hätten machen können oder nicht. Sie haben in ihrem besten Wissen gehandelt zu dieser Zeit. Und nachher kann man sich immer viel denken, ja. Und ich hoffe, dass die Hinterbliebenen von Nadine und auch alle Frauen, die ihn überlebt haben, klarkommen.
Ja, und dass sie wissen, dass sie nicht schuld sind an dem, ja, was ihnen angetan, ja, wurde.
Ich, genau, weil schuld ist er.
Ja, das muss man doch mal ganz deutlich sagen. Also ich habe mich bei der Recherche total an mein Gespräch mit Svenja Beck erinnert gefühlt. Die habe ich interviewt für meinen Podcast Dieser eine Moment. Und die Svenja war jahrelang mit einem Mann zusammen, der sie körperlich und psychisch auf das Schlimmste misshandelt hat und sogar zweimal versucht hat, sie umzubringen. Und die beiden hatten sogar ein Kind zusammen. Und auch Svenjas Ex war ein Narzisst. Und viele Details aus diesem Fall, also wie dieses Ignorieren der Partnerin, da gibt es so krasse Parallelen, weil das einfach so eine Art Masche ist. Also es nennt man Silent Treatment. Ich hatte da vorher noch nie von gehört. Ich entziehe dir auf einmal komplett die Liebe. Also ich fange einen Streit mit dir an, werf dir was vor und dann ziehe ich mich raus und melde mich tagelang nicht mehr und lass den Partner mit seiner Unsicherheit und mit seinen Emotionen einfach komplett alleine und komme dann als der große Retter wieder zurück. So, und das hat Axel Nussbaumer gemacht, das hat der Partner von Svenja gemacht. Also es ist so etwas, was Narzissten eben tun. Und eben auch diese Wiederholungsschleifen, die dann in diesen Beziehungen stattfinden. Ne? Also hier weiß man vieles nicht ganz genau, weil eben die Aussagen nicht so detailreich waren, weil eben oft auch einiges unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat in dem Prozess.
Ja, und Nadine kann nicht mehr aussagen.
Genau, Nadine kann nicht mehr aussagen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben immer der gleiche Kreislauf ist. Also der Narzisst oder der gewalttätige Partner überschreitet eine Grenze, er schlägt zu, das hat Axel Nussbaumer ja auch gemacht, er verabreicht ihr Drogen, wie auch immer, er ist beim Sex härter, als es vereinbart war. Und dann ist es oft so, dass diese Menschen dann ja ganz auf einmal devot und emotional sind und sagen, es tut mir so wahnsinnig leid, es war nur einmal und ich will das nie wieder machen. Und man will ja daran glauben, dass es stimmt. Und das setzt dann diesen Kreislauf wieder von vorne in Gang. Und als Außenstehender fragst du dich wirklich, wie kann man das aushalten? Aber ich habe durch das Gespräch mit Svenja ganz, ganz viel verstanden, weil die halt selber mittlerweile Frauen hilft, die in solchen Beziehungen sind. Und das fand ich auch ganz interessant. Ich habe sie gefragt, was man machen soll, wenn man das Gefühl hat, eine Freundin oder ein Freund ist gerade in so einer missbräuchlichen Beziehung. Also egal, ob jetzt körperlich oder psychisch missbräuchlich.
Ist ja auch schon so, wenn du dich fragst, ob das, was die andere Person da macht, als Gewalt zu bezeichnen wäre, dann steht fest, dass es nicht okay ist für dich.
Genau.
Und dann sollte man, also weiß jetzt nicht, was du sagen wirst, aber ich sage jetzt mal Hilfe oder das Weite suchen.
Ja, das fand ich spannend, also eben für die Außenstehenden, ne? Für die Freunde, die merken, okay, die Person hat öfter mal ein blaues Auge und man hat so den Verdacht, da passt irgendwas nicht. Auf keinen Fall, so hat sie es mir gesagt, zu der Person hingehen und sagen, nimm die Beine in die Hand und renn. Also das, was man normalerweise tun würde, weil sie sagt, man selber steht schon so unter Druck in dieser Beziehung und man weiß auch, dass das eigentlich falsch ist, aber man ist gerade so gefangen. Und das Beste, was man machen kann, ist eben zu sagen, ey, ich sehe das, was da mit dir passiert. Du brauchst mich nicht anlügen, du musst mir nicht erzählen, du bist vor den Schrank gelaufen. Ich sehe, was da passiert. Und auch wenn du die Hilfe jetzt nicht annehmen kannst, vielleicht in dem Moment, ich bin da, ne? Und ich sehe dich und ich helfe dir, wenn du mich brauchst, wenn du mich rufst. Und das fand ich total beeindruckend und habe das auch voll mitgenommen, weil ich wäre wahrscheinlich in der ersten Reaktion auch so, dass ich sagen würde, bist du deppert, ne? Sieh zu, dass du da wegkommst. Aber das hilft halt meistens nicht. Das ist eher kontraproduktiv. Und falls ihr euch eben für diese Geschichte von Svenja interessiert, kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Hört ihr in Folge 12 von Dieser eine Moment. Und zwar eben nicht nur bei Podimo, sondern kostenlos auf jeder anderen Podcast-Plattform. Ja, also das war ein Gespräch, was mich sehr beeindruckt hat. Und woran ich jetzt immer wieder denken musste bei der Recherche zu diesem Fall.
Ja. Ja, ich denke nur, also jetzt das Weite suchen war jetzt auch nicht als Ratschlag an eine andere Person gedacht, sondern wenn man das selbst merkt, vielleicht mal überlegen, wie komme ich da raus?
Absolut. Ja. Und auch da gibt es ja Hilfe, kostenlose Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann.
Ja. Ja. Ich habe auch schon mit Leuten von der Sektenberatung gesprochen und die meinten auch, ein offenes Ohr anbieten.
Ja.
Sagen, ich bin da für dich.
Ja.
Ich mache alles mit dir mit und einfach den Leuten einen Weg offen lassen, um da wieder rauszukommen, wenn sie bereit sind.
Ja, das stimmt.
Darf ich noch mal was sagen zum Thema BDSM?
Ja, bitte. Ich sehe schon, dieses Thema brennt dir unter den Nägeln.
Ja, ich mache ja auch Liebesgeschichte. Ne?
Genau, deswegen, das ist ja eigentlich dein Fachgebiet.
Naja, bei BDSM oder SM, wie auch immer man das jetzt nennen will, geht es immer darum, dass beide Seiten willig sind, das zu tun, was sie gerade machen. Wie auch im normalen Leben. Ich habe mir ein kleines Beispiel gerade ausgedacht. Philipp, wenn du keinen Kuchen willst.
Mhm. Das wäre ein sehr unrealistisches Beispiel, möchte ich an der Stelle kurz
sagen. Ja, aber
mal
sagen
benennen.
Wir mal, du möchtest jetzt gerade keinen Kuchen, okay. Weil du gerade schon Schnitzel gegessen hast und Kaiserschmarrn. Und dann komme ich mit dem Kuchen und drücke ihn dir ins Gesicht. Obwohl du gesagt hast, nö, ich will keinen Kuchen.
Ja.
Oder wenn du sagst, du möchtest nicht auf Urlaub fahren und dann wachst du in Venedig auf.
Ja.
Ist auch nicht in Ordnung. Also warum sollte das bei sexuellen Dingen anders sein, egal um welche Spielart es sich da handelt?
Das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, so viele Menschen, die nicht eben Berührungspunkte haben mit BDSM, denken vielleicht, dass das so sein muss, dass ein Partner oder eine Partnerin das nicht will, weil sie den Maso-Part übernimmt. Aber es ist ja eben nicht so. Die will ja in diesem Part sein.
Genau. Es ist eben genau das Gegenteil. Und man kann auch vorher ausmachen, eben das ist meine Grenze und darüber hinaus geht's nicht.
Ja.
Und ich möchte aber gern so tun, als ob ich das alles nicht will. Und dann gibt's aber ein Codewort, zum Beispiel rot oder was weiß ich, Dubai-Schokolade. Und dann sagt man, ja, wenn dieses Wort kommt.
Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Wort jemals in meinem Podcast auftaucht. Zumindest als Safe Word, okay.
Genau. Wenn man dann sagt, okay, also wir machen jetzt aus. Wenn ich Nein sage, dann machst du trotzdem weiter. Aber wenn ich rot sage oder Dubai-Schokolade, dann hörst du auf.
Ja.
Weil das ist dann wirklich das Ende. Ja, also um eben wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Man spricht da ganz viel drüber und macht sich Sachen aus, eben damit keine Grenzen überschritten werden, die nicht überschritten werden sollen.
Ja, ich finde, wenn man eine Sache aus diesem Fall lernen kann, dann ist es eigentlich das, was ich so aus jeder Podcast-Folge so eigentlich mitnehme. Die Welt wäre ein schönerer Ort, wenn wir alle ein bisschen mehr aufeinander Acht geben würden.
Ja, definitiv.
Das ist doch ein schöner Vorsatz für das frische Jahr 2025.
Ja.
Hast du noch andere Neujahresvorsätze, um jetzt mal was Schönes zum Abschluss zu haben nach
was
dieser
Schönes
Folge?
Zum Schluss. Habe ich andere Neujahrsvorsätze? Ich möchte gerne weiter lernen, besser auf meinen Körper Acht zu geben und auch auf meine Psyche.
Ja.
Weil gerade, wenn man irgendwie so viel arbeitet, dann mir geht es zumindest so, dann vergesse ich das manchmal.
Total.
Und dann hudel ich und dann mache ich Fehler und dann ärgere ich mich und dann mache ich nochmal Fehler. Und genau, also ein bisschen mehr Ruhe und eben Achtsamkeit. Obwohl das Wort wird jetzt so viel verwendet, das mag ich eigentlich gar nicht mehr. Aber es stimmt trotzdem.
Das wäre es bei mir wahrscheinlich auch. Mhm. Und mein Vorsatz ist, gnädiger mit mir selbst zu sein in 2025, ja.
Aber das fällt doch auch irgendwie damit rein.
Ja, ja, es gehört so zu diesem Themenkomplex, aber es kann ja zum Beispiel auch das Gegenteil bedeuten. Also ich versuche zum Beispiel zweimal die Woche Sport zu machen, also ins Fitnessstudio zu gehen und halt sowas wie spazieren gehen käme dann noch oben drauf. Aber das ist halt so mein regelmäßiger Rhythmus, zweimal die Woche. Und ich mag mich nicht, wenn ich das nicht schaffe, weißt du? Also es gibt ja manchmal so Tage, das ist ja so eine Gratwanderung. Einerseits sollte man jetzt nicht den inneren Schweinehund immer gewinnen lassen und sagen, na, ich gehe jetzt gar nicht, weil ich möchte lieber auf dem Sofa liegen, weil Sport tut mir gut, das weiß ich auch. Aber ich bin sehr hart zu mir selbst, wenn ich das an einem Tag irgendwie zeitlich nicht geschafft habe und ich bin dann sauer auf mich selbst und denke dann so, boah, warum? Und da möchte ich gern gnädiger sein, weil das hilft ja auch keinem. Also geht mir ja dann nicht besser dadurch, wenn ich mich dann auch noch selbst scheiße finde, weil ich es an dem Tag nicht geschafft habe. Also das ist so ein bisschen das. Und dieser Beruf bringt ja mit sich, dass man eben wahnsinnig oft bewertet wird von anderen Menschen. Das ist halt Teil des Games, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder ein öffentliches Produkt macht. Und da muss ich auch gnädiger mit mir selbst werden und lernen, dass mein Wert als Mensch nichts damit zu tun hat, was andere Leute von einem denken, weil man doch eben manchmal sich davon verleiten lässt, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hat oder so, dass man das dann doch mehr mitnimmt. Obwohl man zum Beispiel weiß, keine Ahnung, das und das war gut, so wie ich es gemacht habe, das war für mich gut, lässt man sich dann doch verunsichern, wenn dann andere sagen, das war scheiße. Und die Leute, die sagen, das war scheiße, die wird es halt immer geben. So.
Genau, ja, das hast du sehr schön gesagt. Und ich habe auch noch einen weiteren Vorsatz. Und zwar mit deinem Konsens, dich ganz fest zu drücken, wenn du in Wien hier deine Show spielst.
Oh ja, stimmt. Wenn diese Folge raus ist, ist fast schon die Show in Wien.
Ah.
Das ist ja, ja, das ist ja Wahnsinn. Das, ja, ich habe schon ganz verdrängt. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Mama ist auch wieder mit dabei. Ihr kennt euch ja schon. Super. Wie sich das ja gehört bei Eheleuten, hast du meine Mutter schon kennengelernt. Und ich freue mich wahnsinnig auf Wien. Nicht nur auf die Show, sondern auf die Stadt und auf alles drumherum. Auch wenn es jetzt nicht so ein ganz so eine schöne Jahreszeit ist, wie als das letzte Mal, als wir da waren im Sommer.
Ja.
Aber ich glaube, Wien ist auch Ende Januar schön. Freue ich mich sehr drauf. Und das ist doch ein schöner Ausblick, um aus dieser Folge rauszugehen. Wir im weißen Fiaker fahren wir durch die, sind die weiß, keine Ahnung, schwarz, weiß ich nicht, was haben die für eine Farbe?
Verschiedene. Pferde in verschiedensten Farben.
So weiß durch den Schnee, der dann da liegt, so stelle ich mir das vor, wie bei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Oh,
so,
okay.
Das, so,
eine
so
Praterfahrt,
wird das.
Eine romantische.
Ja, so wird das.
Okay.
Ich freue mich sehr darauf, dich nächstes Jahr dann wieder in echt zu sehen und zu drücken und auch, dass wir nächstes Jahr noch ein paar Podcast-Folgen zusammen aufnehmen. Nicht nur bei Verbrechen von Nebenmann, sondern auch bei Nebenmann weltweit.
Und bei Darf's ein bisschen Mord sein auch.
Stimmt. Also eigentlich können wir direkt eine Standleitung Gütersloh-Wien einrichten.
Ja.
Sehr gut. In diesem Sinne, auf bald und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Folge.
Ich danke vielmals, dass ich gerade auch bei diesem Fall dabei sein durfte.
Sehr gern.
Sehr, sehr spannend.
Auf Wiederhören.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.